Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir fassen das bewegte Wochenende zusammen in der Champions League, im HRF-Pokal und natürlich auch in der Handball-Bundesliga. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei von der Partie natürlich unser Experte Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Sebastian war auch selber vor Ort am Wochenende, hat das Duell zwischen Stuttgart und Göppingen sich angetan, in Anführungsstrichen. Nö, war ein ganz spannendes Spiel, erzählt er auch gleich von, aber vorher schauen wir auf das, was am Samstag passiert ist. Da waren nämlich die Rhein-Neckar-Löwen zu Gast in Barcelona in der Champions League und haben damit 25-30 verloren und damit die Gruppenphase jetzt auf Platz 5 abgeschlossen. Und das bedeutet auch Platz 5, keine besonders gute Ausgangsposition dann für die K.O.-Runde. Der Gegner im Achtelfinale, der hat es jetzt richtig in sich. Nantes wird nämlich auf die Rhein-Neckar-Löwen treffen und damit der Vorjahresfinalist. Sebastian, das Spiel bei Barcelona 25-30, die Niederlage, vor allen Dingen zur Pause war es deutlich, 12-20. Eine Niederlage ist sicherlich einzukalkulieren in Barcelona, aber in der Höhe?
Ja, also das gerade die erste Halbzeit, das war wirklich absolut unterirdisch. Du darfst dich nicht so verkaufen lassen, weil man hatte noch Glück, dass es nur 20 Gegentore war. Da musste man sich wirklich bei Mikkel Appelgren einfach bedanken, dass er so viele Bälle noch gehalten hat. Am Ende hat Mikkel Appelgren 13 Paradequote von 30%. Also war nochmal ein wichtiger Faktor, dass man dann noch ein bisschen rankommen konnte. Aber also der Auftritt in der ersten Halbzeit, das war wirklich richtig unterirdisch. Das muss man einfach so sagen, weil da war keine Gegenwehr, Abwehr hat man einfach irgendwie laufen lassen und auch offensiv zu wenig mal machen können, Rückraum links, Rückraum rechts, da war zu wenig Aktion, da kam wirklich nur über Andi Schmid, der irgendwie was machen musste und da hat es einfach gefehlt an allen Ecken und Enden. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, da hat Olli Rogic, der ja der Trainer war, weil Nicola Jakobs aufgrund einer OP nicht mit dabei war, ja, die richtigen Worte gefunden und dann kamen sie nochmal ein bisschen ran, haben ein bisschen verkürzen können, sind aber auch sehr, sehr oft geschaltet an Kevin Möller, der 15 Paarenquote von 37% hatte. Ja, dann war es am Ende dann noch in Ordnung mit 5 Gegentoren. Wie gesagt, trotzdem die erste Halbzeit sollte doch zu denken geben, auch wenn klar war, dass du nicht weiter nach vorne kommst, aber trotzdem so ein Auftritt, den darf man sich nicht erlauben.
Du hast gesagt, der Trainer nicht mit dabei. Nicola Jakobsen unterzog sich einer Knie-OP. Außerdem Fehd Nielsen und Sigurdsson auch nicht mit dabei. Inwieweit hat diese Verletzungsmisere bei den Rhein-Neckar-Löwen letztlich zu diesem Ergebnis auch beigetragen? Wie wichtig war es vor allen Dingen für die Niederlage, dass der Trainer jetzt nicht mit dabei war und dass der sportliche Leiter Oliver Rockisch an der Seitenlinie stand?
Ja, das war schon was anderes, muss man ja ganz ehrlich zugeben. Wir kennen Nicola Jakobsen als jemanden, der wirklich dann auch gerne mal dort an der Linie steht und seine Mannschaft zusammenpfeift. Das hätte er mit Sicherheit auch gemacht in der ersten Halbzeit, da bin ich mir zu 100% sicher. Aber da war wohl die Absprache so, dass Olli Rogic einfach dann ja das ruhig machen sollte, weil bei er muss ja auch aufpassen, weil er auch noch eine gewisse andere Position einfach hat er noch als Nicola Jakobsen, dass er seine Jungs dann nicht zu sehr zusammenpfeift. Ich denke, das hätte denen aber auch, glaube ich, auch gut getan, dass sie einfach mal in der ersten Halbzeit mal einen Verlass gekriegt haben, weil die wirklich ganz, ganz schwach gespielt haben. Natürlich auf die Ausfälle, die sind natürlich schon ein Thema, gerade Jesper Nielsen, da hat man so ein bisschen die fehlende Option im Angriff, weil Janik Kohlbacher viel Spielzeit dadurch bekommen hat, hat wieder 6 Tore geworfen bei 7 Versuchen, sehr, sehr gute Quote, aber da fehlt so ein bisschen die Entlastung. Auch Uccavallo Sigurdsson fehlt mit seiner Abgezocktheit, auch wenn das Jerry Tolping mit 5 von 8 wirklich gut gemacht hat, muss man auch ganz klar so zugeben, und aber natürlich zurückkommen links mit Steffen Filter, schon ein wichtiger Mann, auch wenn Talewski mal ein gutes Spiel hatte, 6 Tore, zwar auch 6 Fehlwürfe gehabt, aber trotzdem, das war mal ein positiver Lichtblick von ihm, der ja so lange, wo man so lange schon drauf hat, dass er wirklich explodiert, war vielleicht mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Jetzt geht's im Achtelfinale gegen Nantes, Vorjahresfinalist, ich habe es eben schon gesagt, was rechnest du dir da für die Rhein-Neckar-Löwen aus, haben sie eine Chance weiterzukommen?
Also für mich haben sie definitiv eine Chance, dort weiterzukommen. Das, glaube ich, kann man ganz klar so sagen. Die Nantes haben sich diese Saison auch nicht so stark präsentiert, wie man es eigentlich gedacht hatte, nachdem sie letzte Saison wirklich sehr, sehr überragend gespielt haben. Deswegen ist es ein Duell auf Augenhöhe, würde ich sagen. Die Löwen müssen natürlich trotzdem gucken, dass sie dort alles aufbieten können, weil das sollte man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Nantes hat bewiesen, auch gegen Flensburg, dass sie dort mithalten können, dass sie überraschen können und auch nur mit einem Punkt in Flensburg gelandet. Also von daher ist das ein Duell auf Augenhöhe für mich, und dann wird es auch ganz spannend, denn der Sieger der Partie spielt dann gegen die FC Barcelona, und deswegen hat auch die Rhein-Neckar Löwen, glaube ich, nicht alles gezeigt gegen Barcelona, weil man da vielleicht noch ein bisschen überraschen will, dann im möglichen Viertelfinale. Aber jetzt erstmal das Blick in Nord, und das ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner, aber dann müssen sie dann auch wirklich ihre Qualität abrufen. Das tun sie momentan einfach zu selten.
Und mal gucken, ob sie es dann abrufen werden, dann auch wieder mit dem Trainer an der Seitenlinie. Was sagen die Beteiligten der Rhein-Neckar-Löwen zu dieser Niederlage? Was sagt Gedeon Guardiola und was sagt vor allen Dingen der Interimscoach Oliver Rogisch? Das hat unser Kollege Rolf Bernardi vor Ort in Barcelona mal bei beiden nachgefragt.
Gedeon Guardiola, jetzt müssen wir auf Deutsch gleich wechseln. Ihr habt mit 30-25 jetzt hier verloren bei den Katalanen. War es eine einkalkulierte Niederlage?
Erste Halbzeit war sehr für uns, und wir wollen mehr kämpfen in der ersten Halbzeit. Aber in Abwehr, wir waren nicht gute Stabilität, und die Torwart von Barcelona hat eine gute Leistung gegen uns. Und, aber wir sind zufrieden, weil die zweite Halbzeit war besser. Wir haben besser gekämpft, und wir haben unser Niveau gezeigt. Trotzdem ein paar dumme Fehler und Dummigkeit, aber ist okay. Die Mannschaft hat seine Ziele bekommen. Wir kommen in die nächste Runde von Champions League, und wir werden, wenn in die nächste Runde kommen, wir weitergehen.
Ihr seid jetzt im Achtelfinale. Es geht gegen Nantes, habe ich gehört, ja?
Mhm, ja, stimmt. Wir spielen gegen Nantes. Wir kennen ein bisschen diese Mannschaft. Zu Hause, die spielen gut, und ich glaube, die spielen auswärts spielen gut, besser noch. Und die haben gute Spieler. Die sind immer international mit seiner Nationalmannschaft. Und wir haben viele Spieler mit sehr guter Qualität.
Heute hat Oliver Rock hat Nikolai Jakobsen vertreten. Wie war das für euch? Hat er das gut gemacht?
Ja, im Video war komisch, weil wir reden viel mehr als normalerweise, weil Nico war nicht, wenn seine Dinge sagen. Aber wir haben, ich glaube, gute Bereitung in Video, und in der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, und war ganz ruhig. Oli hat versuchen, und Mannschaft, wir waren zusammen über diese Dinge. Ne?
Hat er schon souverän gemacht. Wann geht's wieder zurück nach Deutschland?
Morgen, Mittag. Und diese Woche gibt es ein Nationalmannschaftstreffen, und wir haben frei, und wir hoffen, gegen Bester fit wiederkommen.
Also viel Erfolg im weiteren Wettbewerb, und nochmal ein Kompliment an dein Deutsch. Das hat sich klasse entwickelt.
Vielen, vielen Dank.
Muchas gracias.
Gracias.
Mit 30-25 verliert ihr hier, du in deiner neuen Eigenschaft als Vertretungscoach heute. Wie ist deine Meinung zu diesem Spiel? War es eine einkalkulierte Niederlage?
Ja, ich glaube, dass wir heute hier verlieren, ist keine Schande. Die Art und Weise, wie wir erste Halbzeit Handball spielen, so geht es nicht. Das ist klar, wir haben gekämpft, das will ich der Mannschaft nicht abstreiten, aber wir machen viel zu viele Fehler vorne wie hinten. In der Abwehr hat die Abstimmung nicht gepasst. Wir schmeißen vorne viel zu viele leichte Bälle weg, und dann lassen wir Barcelona ein, Gegenstöße zu laufen, zweite Bälle zu laufen. Wir haben viel zu viele Aktionen über den Kreisläufer gehabt. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen, und da muss ich der Mannschaft wirklich Charakter attestieren, auch wenn Barcelona sicherlich einen Gang zurückschaltet, aber wir haben uns dann rangekämpft. Wir können uns bei Michael Appelgren bedanken, dass die erste Halbzeit dann nur so aussieht, wie sie dann aussah. Er hält über das ganze Spiel überragend, hält viele freie Bälle, hält uns im Spiel. Aber die Abwehr stand auch besser zweite Halbzeit. Wir haben das vorne viel, viel besser gemacht, einen Positionsangriff. Philipp Taleski hat heute ein gutes Spiel gemacht, muss man ihm ein Kompliment machen, auch Lipovina, als er reinkam. Und es ist schön zu sehen, dass die Jungs sich da freigespielt haben und dann eben eine Niederlage mit 5 Toren, die dann auch in der Höhe in Ordnung geht.
Worauf führst du denn die erste Halbzeit zurück? War das Müdigkeit oder was mangelnde Motivation, weil ihr die Qualifikation ja schon geschafft habt?
Nein, ich glaube, mangelnde Motivation darf es nicht sein. Klar wussten wir, dass die Punkte heute nicht wichtig sind. Wir waren qualifiziert, Barcelona war sicher Erster. Das hat man, glaube ich, im Spiel auch gesehen. Die Härte war nicht drin, aber trotzdem müssen wir ja gucken, dass wir unsere Leistung steigern. Wir brauchen das auch für die Liga. Wir haben momentan sehr, sehr wechselhafte Leistung. Und deswegen wollten wir das Spiel heute auch nutzen. Und wie gesagt, die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen, aber zweite Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen ein gewisses Level haben, das wir immer abspulen können. Das muss nicht immer bei 100% sein, aber wir müssen so 80-90% erreichen. Und dann sind wir auch schwer zu schlagen. Und wir wissen auch, wenn es jetzt gegen Nantes geht, dann muss natürlich eine ganz andere Leistung her über 120 Minuten.
Ist relativ wahrscheinlich, dass es gegen Nantes geht jetzt im Achtelfinale?
Ja, Nantes ist jetzt sicher. Wissen wir natürlich, dass Streffen auf den Gegner, der viel, viel mehr dagegen setzen wird, als das heute der Fall war. Dann geht es um alles. Die werden kämpfen bis zum Umfallen. Und das müssen wir einfach wieder reinkriegen, dass wir von der ersten Sekunde da sind, dass wir ein Spiel über 60 Minuten abspulen können, vorne wie hinten. Und wie gesagt, die Torhüterleistung war heute top. Alles andere hat noch Luft nach oben.
Noch letzte Frage zu Ihrem Trainer Nicolai Jakobsen. War die OP heute Meniskus?
Die OP war am Freitag und war leider unumgänglich. Nicolai hatte, wir hatten schon überlegt, ob wir ihn vorher operieren lassen, hat auf die Zähne gebissen, hat das Spiel in Erlangen noch gemacht, aber er konnte kaum noch laufen und von daher war klar, dass wir diese Operation jetzt so schnell wie möglich erledigen müssen. Wie gesagt, er konnte ohne Schmerzmittel gar nicht mehr gehen und das war keine schöne Situation und deswegen war die Operation jetzt wichtig. Ist natürlich nicht schön für die Fans, die heute hier waren, da möchte ich mich entschuldigen, dass wir heute ohne Cheftrainer hier auftauchen, aber mit Hinblick auf die kommenden Spiele, glaube ich, ist es wichtig, einen gesunden Nicolai Jakobsen auf der Bank zu haben und deswegen war die Entscheidung des Vereins so, dass er eben heute nicht dabei ist.
Also ich denke, das hast du schon routiniert gemacht. Also auch von uns aus herzliche Glückwünsche, Besserungswünsche an Nicolai Jakobsen und viel Erfolg im Weiteren.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Danke.
Danke, Oliver Rogisch. Danke, Rolf Bernardi, für die Interviews aus Barcelona. Wir machen ein kurzes Päuschen hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Gleich sind wir zurück mit mehr Handball-Action vom Wochenende.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Und Sebastian Mühlenhof, unser Experte, war gestern vor Ort beim Duell zwischen Stuttgart und Göppingen in der HBL. 26-26 ging es am Ende aus, dieses Duell zwischen Stuttgart und Göppingen, also Derbyzeit in der Scharena in Stuttgart. Sebastian, 26-26, wie hast du das Spiel erlebt? Wo hast du die Schlüsselstellen dieses Spiels gesehen?
Ja, Schlüsselstellen gibt es definitiv die beiden rückraumrechten Positionen auf Seiten von beiden Mannschaften. Sowohl Emanja Selenovic mit 10 Treffern als auch David Schmidt mit 8 Treffern waren die dominierenden Akteure der Begegnung, weil auf den anderen Rückraumpositionen so ein bisschen zu wenig gekommen ist, sowohl bei den Göppingen als auch bei den Stuttgartern hat man noch wirklich die Abhängigkeit von den beiden gemerkt. Auch Göppingen hat immer mal wieder geführt, auch in der ersten Halbzeit haben einfach besser spielen können dort, aber einfach wieder zu viele Fehler offensiv gemacht. Also da haben sie dann zu viele Bälle weggeworfen, haben Stuttgart immer wieder ins Spiel kommen lassen und das, obwohl sie einen überragenden Tote eigentlich hinten drin hatten mit Primož Prost, eine überragende Quote, 52%, 28 gehaltene Bälle, richtig, richtig stark gewesen und auch ein Garant dafür, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Man führte über weite Teile der Partie auch immer wieder und hat das immer wieder verhindern können, dass dann auch Stuttgart mal in Führung gehen konnte. Die erste Führung für Stuttgart gab es beim 24-23, 5 Minuten vor Schluss. Das spricht wirklich dafür, dass Göppingen eigentlich bis dahin zumindest die führendere Mannschaft war. Ob sie die bessere Mannschaft waren, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil sie einfach offensiv zu viele Fehler gemacht haben und sich hinten immer wieder bei ihrem Torhüter bedanken konnten, dass er die Bälle festgehalten hat. Auch Stuttgart hat einen guten Torhüter hinten drin mit Jogi Bitter, der seinen Vertrag verlängert hat für eine weitere Saison. wurde im Spiel vorher bekannt gegeben. 13 Paraden, auch eher ein gutes Spiel gehabt, ein wichtiger Garant gewesen. Ja, und dann hinten raus führte dann wieder Göpping dann nochmal mit dann noch 10 Sekunden vor Schluss, kriegt nochmal eine Zeitstrafe, nachdem sie schon einige Zeitstrafen vorher kassiert hat. So muss zum Beispiel Jakob Bagerstedt schon nach 25 Minuten aufgrund von 3x2 Minuten mit roter Karte vom Platz. Sehr, sehr überraschend, aber hat auch so ein bisschen dafür gesprochen, dass es doch durchaus ein umkämpftes Spiel gewesen ist. Ja, und dann hat Max Häfner 7 Sekunden vor Schluss, oder beziehungsweise 2 Sekunden vor Schluss, hatte das Tor geworfen, 7 Sekunden vor Schluss war noch die Auszeit, und da hat Jürgen Schweiger ganz klar gesagt, du schießt, und dann hat das wirklich bedeutet, dass er momentan eine wichtige Rolle einnehmen kann. Max Häfner 5 Tore bei 6 Versuchen, und er ist wirklich so jemand, der durch den Abgang von Mimi Kraus profitiert, viel Spielzeit bekommt und erneut wieder ein wichtiger Faktor gewesen und den entscheidenden Treffer zum Ausgleich geschossen, und das war am Ende auch verdient, muss man sagen, weil beide Mannschaften offensiv nicht zu 100% überzeugen konnten, aber die Stuttgarter und die Göppinger haben beide gekämpft, und am Ende ist es unentschieden gerechtfertigt.
Frisch auf Göpping auf Platz 7 der Tabelle, 25, 21 Punkte. Stuttgart 14. 18 zu 28 Punkte. Ganz wichtiges Spiel im Kampf gegen den Abstieg. Das gab es auch an diesem Wochenende im Duell zwischen Leipzig und Gummersbach. 15. gegen 16. Also quasi ein 4-Punkte-Spiel in diesem Duell. Und dieses 4-Punkte-Spiel, auch wenn es nur 2 am Ende auf die Habenseite gab, hat Leipzig gewonnen. 28-18, ein deutlicher Sieg für die Leipziger, die ja ansonsten eher so mal ganz okay, dann wieder ganz schlecht sind. In diesem Spiel haben sie mal wieder ihre gute Seite gezeigt.
Genau, und hatten auch damit einen guten Torhüter, Milos Potera, 11 Paraden geholt von 37%. Ein ganz wichtiger Faktor gewesen, dass man das Spiel auch so klar dominieren konnte. Gummersbach war von Anfang an hinten dran, kam nie wirklich ins Spiel rein, lag schon schnell mit 3-1 und 7-3 zurück. Und die kamen da nie zurück, das muss man ganz klar so sagen. Es hat sich sehr, sehr schwer getan, das ganze Spiel über offensiv Akzente zu setzen. Nur 8 Tore in der ersten Halbzeit, das ist einfach zu wenig, um gegen den direkten Konkurrenten zu bestehen. Das muss man ja sagen. Leipzig ist ja nicht viel besser platziert momentan als Gummersbach. Und das war offensiv wirklich für ein Offenbarungseid, dass bei denen einfach wirklich wenig zusammenläuft. Am besten war noch Florian Baumgärtner mit 6 Toren. Ein gutes Spiel gehabt, aber ansonsten war das offensiv einfach viel zu wenig. Da muss einfach mehr kommen, einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man dann bestehen will gegen so einen Gegner, Nurusinis hat 1 von 6 gehabt, keine gute Quote insgesamt. Da muss einfach, wie gesagt, mehr kommen. Dann die Leipzig haben das sehr, sehr stark gemacht, hatten 2 dominierende Akteure. Philipp Weber mit 10 Treffern und Franz Weber mit 7 Treffern. Also 17 der 28 Tore kamen von diesen beiden Spielern, und die haben nämlich dafür gesorgt, dass man das Spiel dann gewinnen konnte, dass man es dann noch deutlicher gestalten konnte in der zweiten Halbzeit. Da lief es dann auch teilweise nicht ganz so gut, hat man auch mal so Phasen gehabt, wo es dann nicht zusammenlief. Da kam dann auch nochmal Gummersbach ran, nachdem sie teilweise mit 7 Toren zurück waren beim 15-8. Kam sie mal ran auf 15-11, aber konnte nie mal ihn wirklich in die Nähe bekommen, dass man vielleicht in Leipzig mal nachdenkt über die aktuelle Führung, und deswegen geht am Ende der Sieg klar in Ordnung. Das muss man so sagen, dass einfach aus Sicht der Gummersbach zu wenig passiert. Ihre Torhüter, 6 Paraden, Matthias Pule mit 25%, Carsten Nichtlein 4 Paraden, gut von 29%. Ist in Ordnung, aber insgesamt ist die Wurke mit 50% einfach zu wenig, um dann gegen den direkten Konkurrenten zu bestehen.
Außerdem in der Handball-Bundesliga am gestrigen Tag noch 2 weitere Duelle. Der amtierende Meister und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt, der behält weiter die weiße Weste. 33-24, klarer Sieg gegen den TBV Lemgo. Die Lemgoer stehen nach dieser Niederlage weiter auf Platz 9, 21-25 Punkte. Die Flensburger mit 44-0 Punkten an der Spitze. Und im Rennen um die Champions-League-Plätze auch der SC Magdeburg weiter natürlich gut mit dabei als Tabellenführer. Vierter und 36-10 Punkten, 27-23 der Sieg gegen den Bergischen HC. Die anderen Mannschaften da oben an der Spitze, die waren am Wochenende im europäischen Einsatz. Über die Rhein-Neckar-Löwen haben wir schon gesprochen, jetzt sprechen wir noch über die anderen, zum Beispiel über den THW Kiel, der auf Platz 2 in der Tabelle der Handball-Bundesliga steht, an diesem Wochenende, wie gesagt, europäisch unterwegs war und dort mit einem Auswärtssieg bei GOG Handbold den Gruppensieg in ihrer EHF-Cup-Gruppe schon mal sicher haben, 2 Spieltage vor Schluss, 26-22. Kiel, wie man sie kennt, souverän, oder wie muss man das Ergebnis einordnen?
Es war erwartbar, dass sie das Spiel gewinnen wollten, aber man muss sagen, dass das Georg ja gut mit das besser gemacht hat als noch im Hinspiel, wo man ja klar verloren hatte mit 37-23. Und diesmal haben sie gut mithalten können mit dem THW Kiel, haben es wirklich schwer gemacht, das muss man sagen. Die waren natürlich besser, glaube ich, sie wussten auch dann eher, was sie dann noch erwartet hat. Da hat auch Nikolai in der ersten Halbzeit gesagt, Alfred Gieser in der ersten Halbzeit gesagt, dass er beim 8-8, dass seine Mannschaft chaotisch spielt. Und das haben sie dann besser hingekriegt, ging dann mit 11-10 in die Halbzeitpause. aber konnten sich auch in der zweiten Halbzeit nie wirklich entscheidend absetzen, lagen immer mal ein bisschen zurück und konnten dann mit dem 19:20 fast 10 Minuten lang kein Gegentor mehr kassieren und sind dann noch 25:20 davongezogen. Und das war die entscheidende Phase in der Partie. Da hat Anni Wolf, der Geburtstag hatte an dem Tag, alles richtig gemacht, sehr, sehr gut gehalten in der Phase, wirklich ein wichtiger Faktor gewesen, denn insgesamt war die Wurfquote auf Seiten von Goodman mit 49% nicht gut. Das ist einfach zu wenig, um dann gegen den THW Kiel zu bestehen, der selbst einige Fehler hatte vorne, ein paar Bälle zu einfach weggeworfen, haben aber wirklich dann ruhig agiert. In der entscheidenden Phase waren sie da, hatten ihren besten Werfer Niklas Ekberg mit 7 Treffern, aber auch Steffen Warnock mit 5 Toren. Wirklich ein wichtiger Faktor gewesen auf Seiten von Gutme war Odin Rickardsson mit 6 Treffern bester Werfer, und da hat man auch ein paar zu viele Zeitstrafen bekommen, insgesamt 7 Zeitstrafen. Das ist ein bisschen zu viel, um dann gegen den THW zu bestehen können, und auch gerade die Wurfquote war nicht gut genug, um dann entsprechend dem THW zu ärgern.
Also der THW Kiel damit auch schon fürs Halbfinale qualifiziert, weil die Kieler nämlich Ausrichter des Final Four sind am 17. und 18. Mai. Überspringen sie dann einfach mal das Viertelfinale und können sich dann ein bisschen ausruhen und schon auf die Endrunde dann freuen. Den Weg in die Endrunde, da müssen sich die beiden anderen Deutschen noch ein bisschen mehr strecken. Hannover-Burgdorf zum Beispiel 27-27 gegen Tata Banja gespielt und die kommen damit über Platz 3 aktuell in ihrer Gruppe nicht hinaus. 27-27 gegen Tata Banja, wie muss man das einordnen?
Ja, also es war zumindest mal ein Schritt nach vorne, nachdem man ja das Hinspiel hinter Banja verloren hat, und das ist ja momentan nicht gut läuft für die Recken dort in der Europa League. Das muss man einfach sagen, zu wenig Tore, zu wenig auch Leistung, muss man da sagen. Es war wieder eine gute Phase dabei gehabt, man führte doch mit 11:8, aber diese Führung hat einfach keine Sicherheit gegeben. Man hat zu viele Fehler einfach gemacht. Am Ende waren es über 8 technische Fehler insgesamt, und das ist dann zu wenig, wenn der Gegner halt keine Fehler macht. Und da hat man das am Ende dann mit 27:27 kann man, glaube ich, ganz gut leben. Die Wurfquote von 53% ist auch zu wenig. Da muss man klarer agieren, bessere Tore-Situationen sich herausarbeiten. Wir hatten 4 Leute mit 5 Treffern. Morten Olsen, Fabian Böhm, Timo Kessening und Veit Mefas. Morten Olsen sogar mit 5 Fehlwürfen, Böhm mit 3 und Kessening mit 2. Also das war in Ordnung. Da muss aber einfach, wie gesagt, dann noch mehr kommen, wenn man wirklich dann gegen so eine Mannschaft bestehen will. Das ist keine einfache Mannschaft. Mit Sicherheit hat der Banja, das haben sie schon bewiesen, dass sie dort sehr, sehr schwer zum Spielen sind. Aber trotzdem hat eigentlich Hannover genug Qualität, um gegen die zu bestehen. Und jetzt wird es für sie natürlich entsprechend schwierig. Aktuell mit 3 Punkten stehen sie da und hätten bei einer Niederlage schon raus sein können. Also von daher müssen sie sich jetzt wirklich richtig strecken, dass sie dann noch das Duell hinkriegen, weil es ist einfach, ja, die Leistung stimmt dort nicht. Man ist in der Bundesliga mittlerweile wieder in der Spur, aber europäisch tut man sich wirklich sehr, sehr schwer. Viele Fehler, auch die Abwehr ist nicht sattelfest, auch wenn sie mal einige wichtige Bälle hat wegnehmen können, aber insgesamt passt die Leistung einfach nicht, um dann gegen Tata Banja zu bestehen.
Also, und deshalb sind die Hannoveraner auch aktuell Dritter in der Tabelle hinter den Ungarn. Die stehen auf Platz 2, aber fast durch, noch nicht ganz, aber fast durch sind die Füchse Berlin. Die stehen also schon mal mit einem großen C, zumindest in der K.O.-Runde, nach dem 29:27 gegen Logrono La Rioja. Zu Hause haben sie also gewonnen, die Berliner, und sind damit weiter ungeschlagener Tabellenführer in der Gruppe A. Knapper Sieg, aber natürlich ein wichtiger Sieg.
Genau, ein ganz, ganz wichtiger Sieg, gerade im direkten Duell mit San Rafael, der französischen Mannschaft, dass man dort einfach in Führung bleiben kann. Haben wieder ein gutes Spiel gezeigt, auch wenn es jetzt nicht das überragende Auftritt gewesen ist, haben sie trotzdem wirklich gut agieren können, hatten eine gute 5-1-Deckung, wo sie damit wichtige Tore haben erzielen können, waren ein bisschen dann auch sehr, sehr konsequent in ihren Aktionen, hatten einen guten Kreisläufer mit Jakob Pollen, der mal 3 Tore geworfen hat, aber immer wieder auch Lücken gerissen hat für seine Kollegen. So hatte Paul Drucks 5 Treffer und auch Fabian Wiede mit 7 Toren, der beste Werfer aber der erfahrenste Mann auf dem Spielfeld, Hans Lindberg, 8 Tore bei 9 Versuchen gehabt, wirklich sehr, sehr konsequent seine Chancen vernutzt, das muss man ihm auch hoch anrechnen. Auf der Gegenseite war dann ein anderer Außenpart, Javi Munoz mit 7 Treffern, bester Werfer, viele, viele wichtige Tore dort gezeigt, auch gerade im Tempo-Gegenstoß einige wichtige Bälle setzen können. Und dann ging es auch im 13:14 aus Sicht der Berliner in die Halbzeitpause, da haben sie ein paar Fehler zu viel gemacht und haben immer wieder, ja, die Spanier ins Spiel reinkommen lassen, und dann hinten raus haben sie trotzdem dann noch gut agieren können, hatten dann die richtigen Lösungen einfach für die entscheidenden Situationen. Dann gab es noch 2 rote Karten, die insgesamt aber so in Ordnung gegangen sind, nachdem Sanchez dort direkt rote Karte bekommen hat, nach einem Foul an Tim Mattes, finde ich absolut in Ordnung. Ordnung. Da gab es noch die dritte Zeitstrafe gegen einen Spieler von La Rioja und insgesamt muss man sagen, das war wirklich so in Ordnung. Tomislav Kusan, derjenige, der dort runtergegangen ist, auch noch Machil Nurmasenic auf Seiten der Wiener, musste auch noch runter mit einer roten Karte, da dann in der letzten Sekunde oder beziehungsweise der Spieler ist durch und er gibt in dem Stoß mit. Also von daher, es geht dann auch da in Ordnung und am Ende können die Wiener wirklich diesen knappen Sieg feiern. Das ist auch das Wichtigste, dass sie das Spiel gewonnen haben, denn es war ein paar Fehler zu viel. Offensiv hat man aber gut agieren können, hat er sich dadurch so ein bisschen retten können, weil die Abwehr nicht ganz sattelfest war.
Und wie es weitergeht in der Handball-Bundesliga, in der Champions League und im EHF-Pokal, das hört ihr natürlich hier bei uns bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Abonniert gerne unseren Feed, schreibt uns ein kleines Feedback an die unter unserem Beitrag hier auf meinsportpodcast.de stehenden Adressen. Teilt uns mit, was gefällt euch nicht. Wir würden gerne eure Kommentare dazu hören, uns natürlich auch nach euren Wünschen richten hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Da wird der Hörer groß geschrieben und ihr kriegt alle Infos dafür aus den Sportarten eurer Wahl hier bei uns, natürlich bei Anwurf, aber auch im Sportplatz und in den vielen weiteren Themensendungen hier bei uns auf Abruf oder auf der Webseite direkt oder einfach auch bei iTunes zu finden. Mein Sportpodcast.de, Sport für die Ohren. Sebastian, vielen Dank.
Anwurf, der Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.